Ja, noch einmal ein ganz herzliches Willkommen und vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Gesundheitsvortrag. Ich habe da hinten währenddessen gestanden und dann kam es mir so plötzlich in den Sinn: Christopher, du musst etwas trinken. Und vielleicht ist Ihnen das auch so gegangen. Bei mir ist das immer so, dass ich das eher vergesse. Ja, und meine Frau hat viel Mühe damit, mir das einzutrichtern, dass ich trinken muss. Und so bin ich dankbar, auch für das Wasser, das ich hier habe. Und wir haben ja gerade schon gehört, Wasser wurde von Jesus benutzt als ein Symbol für das, was jeder Mensch braucht. Jesus hat mal einer Frau, die zu einem Brunnen kam, um Wasser zu holen, weil sie durstig war, gesagt: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nimmermehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu ihm in einer Quelle werden, das bis ins ewige Leben dann quillt. Und dieses Wasser wollen wir heute uns ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir dazu kommen, gibt es wieder eine Frage, die gestellt worden ist. Und die Frage, um die es geht, das ist ein bisschen eine archäologisch-geschichtliche Natur, ist gefragt worden, ob es historische oder archäologische Beweise oder Hinweise gibt auf den Aufenthalt der Israeliten, des Volkes Israel, im Land Ägypten. Wenn Sie sich ein bisschen in der Bibel auskennen, wissen Sie, dass dort die Geschichte erzählt wird, dass das Volk Israel eine Zeit lang in Ägypten gewesen ist und dann durch die berühmten 10 Plagen von Gott befreit worden ist, durch das Rote Meer gezogen ist und dann das Land Kanaan erobert hat. Und diese Geschichte hat natürlich viele Historiker und Altertumswissenschaftler interessiert, weil wir doch sehr viele Zeugnisse aus der ägyptischen Geschichte haben. Und die Frage ist: Kann man da irgendwo die Existenz von Israeliten, von Hebräern, wenigstens irgendwie von Westsemiten dort in Ägypten nachweisen? Die Frage scheint relativ einfach. Die Antwort ist es allerdings nicht so sehr. Das liegt ein bisschen damit auch zusammen, dass dieses Ereignis relativ weit zurückliegt. Und es ist so als eine generelle Regel so: Je weiter man zurückgeht in die Geschichte, desto unsicherer werden historische Datierungen. Das liegt nicht daran, dass die Bibel irgendwie unklar ist. Das betrifft genauso die außerbiblischen Quellen. Das liegt einfach daran, dass wir so wenig konsequente Geschichtsdarstellung aus jenen Zeiten haben. Vieles ist nur bruchstückhaft und dann gibt es so verschiedene Ideen. Zum Beispiel auch in der babylonischen Chronologie gibt es für jene Zeit eigentlich 5 verschiedene Chronologien und jeder Wissenschaftler nimmt dann so die, die er möchte. Das Problem ist bei den Ägyptern noch dramatischer. Die Ägypter an sich hatten gar keinen wirklichen Sinn für Geschichtsschreibung in dem Sinne und haben nicht so wirklich Chronologie betrieben. Im Wesentlichen basiert die ägyptische Chronologie auf dem Werk eines Mannes namens Maneto, der erst im 2. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Und das erste wirklich sichere historische Datum, das man auf das Jahr festlegen kann in der ägyptischen Geschichte, stammt frühestens aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Aber der Auszug Ägyptens, der ist eher so im 15. Jahrhundert vor Christus, also nochmal 700, 800 Jahre vorher. Was dazu kommt, ist, dass diese ägyptische Chronologie, die der Maneto aufgestellt hat, sehr umstritten ist. Und das liegt daran, dass er alle Pharaonen, die er gefunden hat, nebeneinander, also hintereinander aufgelistet hat. Wir wissen aber heute, dass gerade in der Frühzeit viele Pharaonen zum Teil gleichzeitig oder Könige gleichzeitig regiert haben, weil am Anfang das mehr so Stadtstaaten gewesen sind und Ober- und Unterägypten gleichzeitig. Und daher muss man die ägyptische Chronologie an vielen Stellen vermutlich stauchen und zusammenpressen. Und das führt dazu, dass es nicht so einfach ist, überhaupt zu wissen, in welcher historischen Epoche der Geschichte Ägyptens, in welcher Dynastie soll denn der Auszug aus Ägypten gewesen sein. Klassischerweise vermuten viele Altertumswissenschaftler, dass es die 18. Dynastie gewesen ist, Ägyptens. Aber es gibt auch sehr interessante und ernstzunehmende Hypothesen, dass es die 12. Dynastie gewesen ist. Und jetzt ahnen Sie schon, wenn man nicht mal genau weiß, welche Dynastie das gewesen ist und man einfach 6 Dynastien da rausstreichen kann, je nachdem, welche Datierung man nimmt, dann ist es nicht so einfach zu sagen, in der Zeit dieses Pharaos war der Auszug aus Ägypten. Zudem kommt noch dazu, dass in der Bibel der Pharao nie mit Namen genannt wird. Er wird immer nur Pharao genannt. Erst später, in der Zeit der Könige und der Propheten, werden die Pharaonen auch mit Namen, wie Necho zum Beispiel, benannt. Und so können wir nicht genau aufgrund des Namens sagen, welche Dynastie oder welcher Pharao dort regiert hat. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Indizien. Das Internet ist voll von solchen Theorien. Aber jede Theorie, die Ihnen präsentiert wird, die sagt, es ist bewiesen. Wir wissen jetzt ganz genau, da können Sie schon mal wissen, dass es eher unseriös. Es gibt verschiedene Schriftquellen, die so bestimmte Ähnlichkeiten haben mit einer Schilderung der 10 Plagen zum Beispiel. Es gibt bestimmte archäologische Funde, die man mit Wohlwollen auch Richtung Exodus deuten kann. Das hängt dann allerdings immer ein bisschen auch von der Perspektive des Interpreten und des Archäologen und des Wissenschaftlers ab. Den einen Beweis, den jeder akzeptieren muss, ob gläubig oder nicht gläubig, wie wir das gesehen haben bei vielen anderen archäologischen Entdeckungen schon, den gibt es leider für Mose und den Auszug noch nicht. Vielleicht wird er noch gefunden. Das ist aber kein Beweis gegen die Bibel, denn wir haben auch keinen Beweis, dass das nicht stattgefunden hat. Aufgrund der Lückenhaftigkeit der Überlieferung haben wir nur keinen eindeutigen, expliziten Beweis, wo wir sagen können, da ist es und hier ist der Text. Und in dem Sinne können wir trotzdem der Bibel vertrauen. Nun, wenn Sie weiter Fragen haben zu allen möglichen Themen oder auch den Themen, die wir hier behandeln, scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie das auf die Fragenkarten und wir werden dann am Dienstagabend beim nächsten Vortrag uns wieder dem widmen. Nun aber der Sprung weg erstmal von der Archäologie und von der Geschichtswissenschaft zu einem Thema, von dem ich glaube, dass es uns alle betrifft. Unsere Vortragsreihe soll ja nicht nur von Fakten handeln, die unseren Intellekt ansprechen, nicht nur von biblischen Wahrheiten, die uns vor der Verführung durch Irrlehren bewahren sollen, sondern vor allem auch wirklich die tiefsten Fragen ansprechen, die wir alle irgendwo mit uns herumtragen. Ganz egal, ob wir das anderen erzählen oder nicht. SOS. Wer rettet meine Seele? Und bevor wir mit dem Thema beginnen, möchte ich uns einladen, wo es möglich ist, dass wir ein Gebet sprechen und wir können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir noch einmal heute zu dir kommen können im Gebet und in dem Verlangen, etwas zu lernen von dir. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass die Worte der Bibel klar und deutlich zu uns sprechen, dass wir sie verstehen und vor allem, dass wir deine Stimme darin hören und dass wir unsere Herzen aufmachen für dich und deinen guten Geist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Diese Überzeugung, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich bin nicht wirklich frei. Die Dinge, die ich getan habe, die ich gesagt habe, die belasten meine Seele. Ich brauche inneren Frieden. Ich werde nicht fragen nach Handzeichen, wer sich schon mal so gefühlt hat, denn ich weiß, dass jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal, mehrmals, vielleicht in seinem Leben wirklich solche Krisen erlebt, vielleicht ständig damit lebt, mit dieser bedrückenden Erfahrung, diesem Gefühl, auf meinem Herz liegt eine Last, die werde ich nicht los. Zu viel ist schiefgelaufen in meinem Leben. Vielleicht habe ich auch sehr viel Leid erlebt und ich hadere mit der Frage, warum ist das überhaupt passiert? Eine der ältesten Fragen der Menschheit und die mit Abstand am meisten gestellte Frage an Christen ist, Warum gibt es so viel Leid in dieser Welt, wenn doch Gott angeblich so gut und so allmächtig ist? Warum haben wir überhaupt das Gefühl, dass wir Rettung und Hilfe brauchen? Diese Frage ist tatsächlich sehr, sehr alt, schon in den frühesten Schriften und Dokumenten der Geschichte und Archäologie finden wir, dass Menschen sich genau mit diesen Dingen beschäftigt haben. Warum sind wir hier? Welchen Sinn macht eigentlich das Leben? Sollen wir einfach nur ein gutes Leben leben und hoffen, dass irgendwann irgendwie das alles besser wird? Was macht eigentlich die Rettung aus für meine Seele? Schon die alten Babylonier und die alten Sumerer, die ersten Gründer menschlicher Zivilisation, wie wir sie heute fassen können noch, haben sich diese Frage gestellt, als Henry von Layard die Bibliothek von Ashurbanipal 1849 in Ninive ausgrub, fand er unter anderem auch Kaltschrifttexte aus ältester Zeit. Hier zum Beispiel das altbabylonische Epos Enuma Elis. Erzählt wird die Geschichte, wie die Götter einstmals Menschen waren, sehr interessant, und irgendwie keine Lust mehr auf das Arbeiten hatten. Und deswegen vor lauter Faulheit sich dachten, wir brauchen irgendwie Sklaven, die für uns die Arbeit machen. Und sie nahmen sich Lehm und formten aus dem Lehm, interessanterweise Menschen, gaben ihnen die Aufgabe, arbeitet für uns. Nach manchen Varianten des Epos und anderen Epen wurden diese Menschen mit Lehm und dem Blut eines geschlachteten Gottes geformt. Auch sehr interessantes Detail. Und diese Menschen sollten dann arbeiten, aber als die Menschen arbeiteten, wurden die Götter gestört in ihrer Ruhe. Die wollten jetzt ein tolles Leben leben, und als die Menschen so laut waren bei ihrer Arbeit, entschied man sich, dass man sie nicht mehr haben will und man sie durch eine Flut, eine Sintflut ausrotten wolle. Und gesagt, getan, so beschreibt es das Epos, es kam zu einer Sintflut, auch eine sehr interessante Parallele zum biblischen Sintflutbericht. Alle Texte der Akkader, der Sumerer, der Assyrer, alle Texte sprechen von einer weltweiten Sintflut, die es gegeben hat. Sie nennen die Person, die überlebt hat, nicht Noah, sondern zum Beispiel Utnapashtim. Aber sie sprechen auch von einem Boot, in dem Leute überlebt haben, die dort gerettet worden sind durch Eingreifen der Götter angeblich. Sie sprechen sogar von Taube und von Raben, die ausgesandt worden sind, genauso wie im biblischen Bericht. Aber die Idee hier ist, dass in dem Denken der alten Völker die Menschen eigentlich nur geschaffen waren, um irgendwie billige Sklaven für die Götter zu sein, die man einfach wie Fliegen wegschmeißen konnte. So ein Bild hatten die Menschen von Gott und von den Göttern, und entsprechend lebten sie in ständiger Angst und Furcht. Auch bei den Griechen war das nicht viel anders. Auch sie hatten einen großen Pantheon von Göttern. Und einer ihrer Philosophen schreibt, alles haben Homer und Hesiod den Göttern angehängt, was bei Menschen Schimpf und Schande ist. Stehlen, Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen. Was die Idee hier ist, ist, die Menschen haben eigentlich immer mit Göttern, mit Opfern versucht, den Göttern die Götter gnädig zu stimmen, ihnen irgendwie Wohlwollen abzuringen. Aber wenn man sich die Geschichten der Ägypter und der Babylonier und der Assyrer und auch der Griechen anschaut über die Götter, dann sind das eigentlich Götter, mit denen man meistens gar nicht was zu tun haben will. Weil das sind Verbrecher, das sind Leute, die sich verkleiden, um andere Frauen zu verführen. Das sind ganz furchtbare Gestalten. Und Xenophanes beobachtet, diese Götter, die wir da anbeten, denen wir Opfer geben, die sind eigentlich wie schlechte Menschen. Und dann hat er Folgendes formuliert, das ist einer meiner Lieblingssätze von ihm: Wenn die Pferde Götter hätten, sehen sie wie Pferde aus. Dahinter steckt die Idee, dass die Götter, die die Menschen Menschen verehrten, in Wirklichkeit eigentlich nur Projektion waren. Das, was die Menschen bei sich selbst sahen, haben sie auf die Götter projiziert. Es waren eigentlich nur Konstrukte. Aber wenn die Götter, denen man Opfer bringt und für die man pilgert und denen man das Leben weiht, genauso böse sind wie man selbst, wie können sie einen retten? Außer, dass sie vielleicht aus Zorn mich vernichten und ich Angst und Furcht vor ihnen haben muss. Xenophanes dachte weiter und Xenophanes kam zu dem Schluss, es muss einen einzigen Gott geben, unter Göttern und Menschen der Größte, weder an Gestalt den Sterblichen ähnlich, noch an Gedanken. Er wusste, wenn wir überhaupt gerettet werden können aus unserem miserablen Leben, denn das Leben war schon zur Zeit der Ägypter und der Griechen und der Babylonier nicht so einfach, das Leben war schon immer hart, wenn wir irgendwie Hoffnung haben können, die trägt, dann muss es einen Gott geben, der anders ist als wir Menschen. Einer, der nicht so denkt wie all die Menschen um uns herum. Einer, der nicht nur eine Projektion ist unserer Gesellschaft in den Himmel hinein. Einen Gott, den wir uns so menschlich gar nicht vorstellen können. In späterer Zeit haben dann Naturwissenschaftler und Philosophen die Idee vertreten, dass man die Problematik von einer ganz anderen Seite betrachten muss. Das Böse, so meinten sie, ist gar nicht eigentlich wirklich böse, sondern eigentlich nur ein naturwissenschaftliches Produkt einer sogenannten Evolution, der Stärkere überlebt. Und der Tod gehört dazu. Und all diese Dinge, mit denen wir ringen, die wir vielleicht überwinden wollen, sind in Wirklichkeit notwendig, damit die Menschen oder damit die Rassen und damit die Spezies sich weiterentwickeln. Die Evolutionstheorie tat so, als ob alles, was wir so an moralischen Fragen haben, in Wirklichkeit einfach nur Chemie ist. Das klingt vielleicht im Biologieunterricht ganz interessant. Aber wenn man ein schweres Verbrechen selbst erlebt hat, wenn man vielleicht geliebte Menschen verloren hat, wenn man das eindeutige Gefühl hat, dass es ungerecht zugeht im Leben, dann will diese Erklärung, das sei alles nur Folge chemischer Formeln und chemischer Reaktionen, das will nicht einleuchten. Und wir haben gesehen, dass es bei aller menschlicher Unzulänglichkeit der Erklärungen und Theorien, bei all dem, was die Experten meinen, sagen zu können und es doch nicht stimmt, es doch einen Gott im Himmel gibt, der mit klugen und verständigen Worten unsere Fragen beantworten kann, der uns sagen kann, was unser Herz zu wissen wünscht. Wir wollen also die Frage erstmal klären, was ist das eigentlich für eine Krankheit, die wir haben, von der wir gerettet werden können? Denn dieses diffuse Gefühl, ich brauche Hilfe, ich brauche Hoffnung, irgendwie ist da was los, die kann ich erst wirklich beantworten, wenn ich weiß, was ich habe. Jeder Arzt wird mir zustimmen, dass ohne echte Diagnose man mit einer Therapie gar nicht wirklich erst beginnen kann. Und da wir schon so viele Gesundheitsvorträge gehabt haben, wage ich jetzt in den nächsten Minuten etwas, was ich normalerweise nicht so oft tue. Ich wage mal mich ein bisschen in das Gebiet der Medizin voraus und möchte als Einleitung sozusagen anhand eines medizinischen Phänomens etwas erklären, was uns dann hilft, unsere eigenen Seelenfragen besser zu verstehen. Weiß jemand zufällig, was wir hier sehen können? Kann das jemand vielleicht identifizieren? Jemand eine Idee, was das sein könnte? Jemand medizinisch gebildet? Jemand meint, medizinisch gebildet zu sein? Ja, das ist tatsächlich ein Tumor. Das ist ein Lungentumor hier. Und ich möchte ganz kurz sprechen über Krebs. Eine der wahrscheinlich am meisten verbreiteten Krankheiten, die es heute in unserer zivilisierten Welt gibt. Was ist eigentlich Krebs? Krebs ist ein Tumor, lateinisch für Schwellung, eine anormale Vergrößerung eines Gewebes. Eine weitere präzise Bezeichnung ist Neoplasie, eine Neubildung, etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Sie entsteht, wenn sich körpereigene Zellen, Achtung, eigenständig, fortschreitend und überschießend teilen. Der Begriff Krebs steht für bösartige, sogenannte maligne Tumoren. Krebszellen dringen in umliegendes Gewebe ein, sie zerstören und verdrängen es dabei und sie können Absiedelungen in anderen Geweben und Organen bilden, sogenannte Metastasen. Der Begriff ist, denke ich, ganz gut geläufig. Weiter heißt es, Krebszellen sind extrem wandlungsfähig. Sie können sich durch immer neue Veränderungen in ihrem Erbmaterial in sehr kurzer Zeit an neue Bedingungen anpassen. Tumorgewebe, das aus Zellen eines bestimmten Organs entstanden ist, kann genetische Programme nutzen, die eigentlich nur in ganz anderen Organen oder Gewebetypen aktiv sein sollten. Ein Beispiel ist die Metastasierung. Damit Krebszellen streuen können, müssen sie verschiedene Eigenschaften von gesunden Zellen verlieren und andere hinzugewinnen. Hierbei nutzen Krebszellen zum Beispiel das Lymphozyten-Wanderprogramm. Achtung, sie nehmen Eigenschaften wandernder weiße Blutkörperchen an und zum Schluss, so können sie sich getarnt als wichtige Immunzellen unbemerkt in den Lymphbahnen fortbewegen und in andere Gewebe eindringen. Wie wandlungsfähig Krebszellen sind, zeigt sich auch durch die Schnelligkeit, mit der Krebszellen gegenüber einer Chemotherapie resistent werden können und dann nicht mehr auf die Behandlung ansprechen. Also was haben wir gerade gelesen? Krebs entsteht, wenn eine Zelle anfängt, unkontrolliert zu wachsen und unkontrolliert sich zu teilen. Denn Zellen folgen eigentlich einem genetischen Code, sie folgen der DNA. Da gibt es sozusagen ein Gesetz in der Zelle, das der Zelle sagt, wie sie sich zu benehmen hat. Ich habe vor kurzer Zeit mit einem Freund, der in Tübingen an bestimmten Krebsarten in der Universität geforscht hat, darüber gesprochen. Und er sagt, es gibt interessante Studien dazu, die deutlich machen, Krebs entsteht letztendlich dann, wenn die Zelle nicht mehr in der Lage ist, den genetischen Code, das Gesetz der Zelle sozusagen, richtig abzulesen. Wenn man das sich ganz bildlich vorstellen kann, da ist ein Gesetz in der Zelle, das ist ein Code, wie die Zelle sich zu verhalten hat. Wenn die Zelle nicht mehr diesem Gesetz folgt, fängt sie an, diese Eigenschaften zu entwickeln. Sie fängt an, sich sozusagen eigenständig und unabhängig zu entwickeln und nicht mehr kontrollierbar zu sein. Dabei wird sie dann bösartig. Und interessanterweise haben Krebszellen die biologische Eigenschaft, unsterblich zu sein. Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf kommen. Auf dem Weg dieser Metastasierung ist es so, dass, wie wir gerade gelesen haben, die Krebszellen den Anschein manchmal erwecken, als wären sie gute Zellen. Sie tarnen sich auf eine Art und Weise, dass der Körper denkt, oh, hier kommen weiße Blutkörperchen, hier kommen die Helfer. In Wirklichkeit sind es sozusagen reißende Wölfe in Schafskleidern, die auf dem Weg zur Unsterblichkeit ihren eigenen Körper zugrunde richten und dabei auch selbst am Ende sterben. Und das Ganze kann so weit gehen, dass jegliche Heilung unmöglich wird, weil die Zellen resistent werden. Nun, was hat das alles mit unserer Frage zu tun? Ich glaube, dass Krebs, die Art und Weise, wie Krebs entsteht, wie Krebs sich entwickelt und wie Krebs auf den menschlichen Körper, wie er sozusagen wirkt, dass all das ein sehr gutes Beispiel ist, eine Art Gleichnis für die Frage, was in unserer Seele kaputt ist und warum es in dieser Welt so schlimm zugeht. Es gibt einen Krebs sozusagen, der verantwortlich ist für die Kriege und das Leid in dieser Welt. Ein Krebs, der die Ursache dafür ist, dass Menschen leiden, dass es ihnen schlecht geht und dass wir, und ganz egal, welche Religion wir haben, welche Weltanschauung wir haben, welche politischen Präferenzen wir haben, wir bei Bildern wie diesen alle als Menschen wissen, so sollte es eigentlich nicht sein. Irgendetwas läuft hier schief. So ist das menschliche Leben nicht gedacht. Wir alle können übereinstimmen, ganz egal, was wir glauben oder wie wir denken oder was unsere ethnische und kulturelle Hintergrund ist. Wir alle wissen, irgendetwas läuft hier schief. Und meine These heute Abend ist, es gibt einen Krebs. Einen sozusagen geistigen Krebs, der genau dafür verantwortlich ist. Der dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt Tod in unserer Welt gibt. Jesus hat in seiner unnachahmlichen Art und Weise diese Frage beantwortet. Nicht mit komplizierten Begriffen, sondern mit einem ganz einfachen Gleichnis. Jesus ist der größte Lehrer aller Zeiten und hat es verstanden, die komplexesten Dinge so simpel wie möglich zu erklären. Er sagte einmal, ein anderes Gleichnis legte ihn vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Und ich denke, wir alle können sehen, dass das präzise unsere Frage ist, die Frage, die schon die Babylonier hatten, die Frage, die die Ägypter hatten, die Frage, die seit Jahrtausenden gestellt wird: Woher kommt dieses Unkraut in der Gesellschaft? Woher kommt das Unkraut in unserer Familie? Woher kommt das Unkraut in meinen Gedanken? Warum gibt es Böse? Gott, wenn du gut bist und wenn du allmächtig bist, woher kommt es? Woher kommt das Unkraut? Ich weiß nicht, ob Sie sich diese Frage schon mal gestellt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie haben es. Wenn nicht, sollten Sie sich sehr bald diese Frage stellen. Denn ich glaube, jeder Mensch muss eine Antwort darauf finden, was in dieser Welt und in seinem eigenen Herzen los ist. Wir können diese Frage nicht verdrängen, denn sie bestimmt letztendlich unser gesamtes Denken. Sie bestimmt unsere Emotion, sie bestimmt unser Wohlbefinden. Wer diese Frage ignoriert, der wird irgendwann daran ersticken, weil sie ihn umschlingt. Woher kommt das Böse, wenn alles, was Gott angeblich tut, so gut ist? Nun, Jesus hat auf diese Frage, die Philosophen versucht haben, mit langen Bänden von Weisheit zu beantworten, mit 5 Worten geantwortet. Eine 5-Wort-Antwort auf die vielleicht bohrendste Frage der gesamten Menschheit. Und hier sind seine 5 Worte. Das hat der Feind getan. Fertig. Jesus gibt diese verblüffende Antwort. Er sagt, ja, es ist wahr, Gott ist gut und Gott ist allmächtig, aber was die meisten nicht bedenken, es gibt einen realen Feind. Gott hat einen Feind. Das Hebräische und das auch das aramäische Wort, Jesus hat ja aramäisch gesprochen eigentlich, für Feind ist Satan. Und das kennen Sie wahrscheinlich als den Satan. Nun, Satan ist eigentlich tatsächlich nur das hebräische Wort für Feind. Also nehmen wir an, Sie haben eine Gartenlaube und Sie leben in Palästina und Ihr Nachbar ärgert Sie und lässt ständig seinen Baum über ihren Gartenzaun darüber wachsen und Sie haben einen Gartenkrieg, wie es den ja vielleicht auch in der Schweiz gibt, weiß ich nicht. Dann hätten Sie im alten Israel gesagt, dieser Nachbar ist mein Satan, er ist mein Satan, er ist mein Feind. Nun, wenn man einen Feind hat, was hat man automatisch auch? Was hat man automatisch auch? Wer kann mir helfen? Wenn man einen Feind hat, hat man auch? Dann hat man einen Konflikt, dann hat man einen Kampf, dann steht man in einer Auseinandersetzung. Was Jesus hier sagt ist, wenn Gott einen Feind hat, dann gibt es irgendeine Art von Konflikt, von Krieg. Und dazu möchte ich Sie heute Abend auf eine Reise nehmen auf die Insel Patmos, mitten in der Ägäis gelegen, ein wunderbares Touristenziel, wo man schön Urlaub machen kann. Aber vor 2000 Jahren saß dort ein Mann, nicht weil er dort Urlaub machte, sondern weil er als schwerer Gefangener des Römischen Reiches dort inhaftiert war, nämlich der Apostel Johannes, der letzte Überlebende der 12 Jünger, der 12 Apostel Jesu, der dort auf Patmos die Offenbarung niederschrieb, aufgrund von Visionen, die er erhalten hat. Und mitten im Zentrum dieses gigantischen Buches, ein ganz tolles Buch, ich liebe es ohne Ende. Inmitten im Zentrum dieses Buches beschreibt er einige der wesentlichen Fakten zu diesem Kampf, der uns alle, bewusst oder unbewusst, im Atem hält. In Offenbarung 12, Vers 7 sagt er, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpfen. Ich weiß nicht, woran Sie denken, wenn Sie an das Wort Himmel denken. Wenn man eine Umfrage machen würde in Amriswil, man würde sich auf den Marktplatz stellen und die Leute fragen, woran denken Sie beim Wort Himmel? Woran würden wohl die meisten Menschen sofort assoziativ ihre Gedanken hinwenden? Was kommt den Leuten in den Sinn, wenn sie an Himmel denken? Frieden, nicht wahr? Harmonie, Hafen, nicht wahr? Vielleicht Schlaraffenland, ich weiß nicht. Niemand würde an Krieg denken oder an Kampf oder an Auseinandersetzung, aber genau das beschreibt interessanterweise die Bibel. Sie sagt, es entstand ein Kampf im Himmel. Und interessanterweise sagt sie, es entstand ein Kampf. Nun, wenn ein Kampf entstand, was ist die logische Schlussfolgerung über diesen Kampf? Wenn der Kampf entstand, dann war er nicht immer schon da. Das heißt, es ist nicht so, wie die Fernostasiaten mit ihrem Yin und Yang haben, die Welt ist ein bisschen weiß und ein bisschen schwarz und das muss irgendwie in die Balance. Nein, 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 das Universum war mal nur weiß, sozusagen. Es war mal alles gut. Und dann entstand ein Kampf. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, und aber sie, das heißt der Drache und seine Engel, siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Ein Kampf mit einem Sieger. Zwei Parteien kämpfen in diesem Kampf. Die Bibel spricht von Michael und seinen Engeln und sie spricht von dem Drachen und seinem Engel. Und hier müssen wir wieder die Bibel fragen, was diese Begriffe bedeuten. Denken Sie an beim Drachen jetzt nicht an China, sondern die Offenbarung sagt uns, wer dieser Drache ist. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, griechisch Diabolos, der Durcheinanderwerfer, und Satan, Feind genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Diese Idee steht nicht nur in der Offenbarung. Jesus selbst hat auf dieser Erde genau dasselbe gesagt, als er sagte, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Jesus sagt, ich war dabei, als damals vor langer Zeit im Himmel ein Krieg war und der Satan und seine Engel aus dem Himmel geschmissen worden sind. Die Frage ist nun, wenn wir wissen, wer der Drache war, der dort im Himmel gekämpft hat, die andere Frage ist jetzt, wer ist dieser Michael? Denn es heißt ja, es entstand ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, dass das griechische Wort für Kampf das Wort Polemia ist. Vielleicht kennen Sie ein deutsches Wort, das so ähnlich klingt wie Polemia. Kennt ihr ein Wort, das so ähnlich klingt? Polemik, polemisch. Und wenn jemand polemisch ist, wenn es eine Polemik gibt, dann meint das nicht unbedingt einen Faustkampf. Das meint nicht ein Artilleriegefecht, sondern das meint eine Auseinandersetzung mit Worten und mit Gedanken. Das heißt, dieser Kampf im Himmel ist jetzt nicht unbedingt so eine Art Star Wars Episode, wo die Engel mit Lichtschwertern sich die Köpfe eingeschlagen haben, nicht wahr? Sondern es war vor allem eine Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Ideen, zwei Ideologien sozusagen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Michael ist der Opponent gewesen, der gegen diesen Satan gekämpft hat. Und die Frage ist, wer ist Michael? Und hier haben wir ein gutes Beispiel, um mal an einem kleinen Fallbeispiel zeigen zu können, wie man Bibel richtig auslegt. Also stellen wir die Frage, wer ist Michael? Wir lernen in Judas 9, dass Michael ein Erzengel ist. Das heißt, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Wir haben denselben Michael, der wieder mit dem Teufel dort streitet und er wird Erzengel genannt. Nun, der Erzengel heißt Erzengel nicht, weil er aus Erz ist, sondern der Erzengel ist der Engel, der über den anderen Engeln steht. Jemand, der eigentlich die Kontrolle über alle Engel hat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie in der katholischen Kirche, da gibt es ja die Bischöfe und da gibt es den Erzbischof, der ist über den Bischöfen und das ist also derjenige, der über den Engeln steht. Über ihn, über diesen Erzengel wird gesagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels, also Michael, und die Posaune Gottes erschallt, von der wir heute schon gehört, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also Paulus sagt, wenn der Erzengel ruft, stehen die Toten auf, also die gläubigen Toten. Und Jesus sagte jetzt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und diese hören, werden leben. Also was haben wir gerade gesehen? Michael ist der Erzengel und der Erzengel, wenn er ruft, dann stehen die Toten auf und dann haben wir gesehen, die Toten stehen auf, wenn der Sohn Gottes ruft. Und der Sohn Gottes ist natürlich in der Bibel Jesus. Mit anderen Worten, Michael muss Jesus sein. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ja, warum heißt er dann nicht einfach Jesus? Warum wird er Michael genannt? Fakt ist, in der Bibel hat Jesus eine ganze Reihe von Namen. Er wird zum Beispiel auch genannt Immanuel. Er wird genannt das Wort. Er wird genannt das Lamm. Er wird genannt der Herr der Herrscher. Er wird genannt der König der Könige. Er wird genannt das Brot des Lebens. Er wird genannt der wahre Weinstock und so weiter und so fort. Und er wird genannt Shiloh. Viele verschiedene Namen, die alle bestimmte Eigenschaften, bestimmte Charakterzüge, bestimmte Aspekte seines Wesens illustrieren sollen. Und die Frage ist jetzt, warum wird Jesus im Kontext dieses großen Kampfes im Himmel, warum wird er Michael genannt? Warum hat Johannes nicht geschrieben, und es entstand ein Kampf im Himmel, das Lamm und der Drache kämpften miteinander? Das wäre ja auch sehr spektakulär gewesen, nicht wahr? Er hätte auch schreiben können, es entstand ein Kampf im Himmel, das Wort, eine der Lieblingsbezeichnungen für Jesus von Johannes, das Wort und der Drache kämpften. Nein, er sagte, Michael und der Drache kämpften. Warum Michael? Michael hat eine interessante Bedeutung, nämlich, also Michael ist der Sohn Gottes, Michael ist, wer so ist wie Gott. Das bedeutet der Name, wer so ist wie Gott, Michael. Wer so ist wie Gott. Nun, wenn ich sage, jemand ist wie jemand anders, dann ist die Aussage eigentlich nur zur Hälfte verständlich. Ich will das mal so erklären. Wenn ich Ihnen erzähle, Tobias ist wie Clemens, dann werden Sie sagen, und? Solange ich nicht weiß, wie Clemens ist, nützt mir die Aussage, Tobias ist wie Clemens, relativ wenig. Wenn Sie aber Clemens gut kennen, dann macht die Aussage sehr viel Sinn. Mit anderen Worten, dieser Name, wer so ist wie Gott, zwingt uns, eine entscheidende Frage zu stellen, nämlich, wie ist Gott? Ist Gott so, wie die Babylonier ihn gemalt haben? Ist Gott so, wie Homer und Hesiod die Götter dargestellt haben? Wie ist Gott? In der Bibel finden wir eine unfassbar tiefgründige und doch so einfache Antwort. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dort steht nicht, Gott hat Liebe oder er ist recht liebenswürdig. Oder immer wieder überkommen ihn liebevolle Gefühle. Dort steht, Gott ist Liebe. Und ich glaube, wenn man ein wenig die Augen aufmacht, und als Schweizer haben Sie hier einen gewissen Vorteil, dann sieht man in der Schönheit der Natur trotz allem Leid in der Welt immer noch genügend Hinweise darauf, dass hier mal jemand sehr Liebevolles am Werk gewesen ist. Man könnte das vielleicht so erklären, ich weiß nicht, ob Sie Gemälde mögen, wenn man stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Galerie alter Meister und da steht hängt dieses unfassbar schöne Ölgemälde. Ja. Dann sieht man sofort, das war ein großer Meister, das war ein großer Künstler. Jetzt stellen Sie sich vor, irgendein Verrückter, die es ja immer leider immer wieder gibt, dringt des Nachts in diese Galerie hinein und hat ein bisschen Graffiti-Spray dabei und fängt an, dieses Gemälde großflächig mit Graffiti-Schrift zu übermalen. Dann ist das Bild natürlich ziemlich zerstört. Aber immer noch können Sie zwischen den Graffiti-Übermalung genügend Reste vom eigentlichen Bild sehen und auch aufgrund dessen, was Sie sehen können, schlussfolgern, ja, es stimmt, hier ist viel Graffiti drüber gesprüht, aber das, was ich noch sehe, ist Beweis genug, dass das Original mal sehr schön gewesen sein muss. Was eigentlich genau ist Liebe? Wir sagen ja, ich liebe meine Frau. Und dann sagen wir, ich liebe Schokopudding. und meinen hoffentlich zwei verschiedene Dinge. Was genau ist Liebe? In unserer Welt heute wird das Wort benutzt für alle möglichen Dinge. Und so sagt uns die Bibel, was wir uns vorzustellen haben, wenn wir sagen, Gott ist die Liebe. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie erduldet alles. Nun, wenn Gott die Liebe ist, dann können wir eigentlich genau das noch einmal lesen und Gott einsetzen. Dann ist Gott langmütig. Anderes Wort für langmütig ist geduldig. Ich weiß nicht, was Sie für ein Bild von Gott haben, aber die Bibel sagt, Gott ist sehr geduldig. Er ist gütig. Er beneidet nicht. Er prahlt nicht. Und er bläht sich nicht auf. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich würde an Gott glauben, wenn er am Himmel sich offenbart und schreibt, ich bin Gott, bete mich an. Dann würde ich glauben. Aber Achtung, das ist gar nicht Gottes Charakterzug. Gott stellt sich nicht in den Mittelpunkt und sagt, hier bin ich, bete mich an. Gott ist jemand, der sehr bescheiden ist. Und wenn Sie daran Zweifel haben, lesen Sie mal die Evangelien, wie Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat und den Anspruch hatte, Gottes Charakter zu offenbaren, wie der gelebt hat. So bescheiden, dass die meisten nicht mal erkannt haben, dass in ihm göttliche Macht wirkte. Gott ist äußerst bescheiden. Er offenbart sich klar und deutlich, aber doch so, dass er sich niemandem aufdrängt. Gott ist nicht unanständig und er sucht nicht das Seine. Hier haben wir endlich ein Wesen, das so anders ist als alle Menschen, die wir um uns herum kennen, dass wir zugeben müssen, auf diese Idee wäre vermutlich ein Mensch gar nicht gekommen. Als die Babylonier Götter erfunden haben, haben sie nur Egoisten konstruiert. Als die Ägypter sich die Götterwelt ausmalten, da waren das alles Götter, die auf sich selbst bedacht waren. Bei den Griechen und Römern genau dasselbe. Aber der Gott der Bibel ist so anders beschrieben, dass für mich persönlich eines der größten Beweise ist, dass das nicht von Menschen erdacht ist. Denn Menschen produzieren nur das, was irgendwie aus ihnen selbst herauskommt. Ein Gott, der nicht sich um sich selbst dreht. Einer, der nicht die Frage stellt, was springt für mich dabei heraus. Am Ende des heutigen Vortrags werden Sie diesen nächsten Satz besser verstehen. Wenn Gott gedacht hätte, was springt für mich dabei heraus? Was ist der Nutzen? Was ist der Einsatz, den ich bringen muss? Dann hätte er den Erlösungsplan niemals auch nur begonnen. Aber Gott denkt nicht so. Er lässt sich nicht erbittern. Gott schaut seit Jahrtausenden auf das Elend in dieser Welt und er wird nicht bitter. Wir haben nach einigen Jahren Zeitungen und Nachrichten vielleicht die Nase voll und sagen, ich kann es nicht mehr sehen. Es macht mich bitter. Ich kann das nicht ertragen. Gott schaut sich das Elend an. Er ist dabei und er wird nicht bitter. Er rechnet das Böse nicht zu. Er freut sich an der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er erduldet alles. Und wenn Sie die Frage stellen, ja, wie oft ist Gott denn so? Jeden siebten Tag, alle drei Wochen, zweimal im Jahr, dann sagt die Bibel, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Nicht nur ist er außergewöhnlich liebevoll, was noch fast erstaunlicher ist, er ist das konstant, ohne Abweichung, ganz egal, was um ihn herum passiert. Und wenn etwas unter allen Umständen immer gleich ist, dann nennen wir das eigentlich ein Gesetz. In Jakobus heißt es, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, keine Ausnahme gibt es für diesen Charakter und deswegen beschreibt die Bibel Gottes Liebe als eine Gesetzmäßigkeit. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn ich hier einen Schritt weitermachen werde, was wird passieren? Sicher? Tatsächlich. Warum? Es ist ein Gesetz, oder? Was ist das Gesetz dahinter? Das ist die Schwerkraft, die Gravitation. Das Gesetz der Gravitation beschreibt die Gravitation. Und das Gesetz Gottes beschreibt Gott. Die Gravitation beschreibt unter allen Umständen, egal ob sie die Augen zugemacht hätten oder egal ob wir das Licht ausgemacht hätten oder ob noch 300 Leute mehr im Raum gewesen wären, ich wäre unter allen Umständen, außer in extremen Situationen des Universums, ich weiß, aber auf dieser Erde wäre unter allen Umständen nach unten gefallen. Das ist ein Gesetz. Genau so selbstverständlich ist Gott immer die Liebe unter allen Umständen. Nicht nur das. Liebe hat in ihrem allertiefsten Wesen das Prinzip der Freiheit. Ein Mensch kann nur lieben, wenn er die potenzielle Möglichkeit hat, nicht lieben zu müssen. Und so beschreibt Gottes Liebe, Gottes Gesetz eine Freiheit. Die Pflanze der Liebe wächst nur auf dem Boden echter Freiheit. Versuchen Sie mal, Ihren Ehepartner anzuketten im Schlafzimmer. Ganz egal, wie lecker das Essen ist, das Sie ihm bringen, ganz egal, wie sehr Sie ihn streicheln, Sie werden sich nie ganz sicher sein, ob er Sie wirklich liebt. Anketten ist keine Liebe. Aber die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Er ist immer der Beste, aber er gibt Freiheit. Denn Liebe sehnt sich nach Gegenliebe. Das ist das Wesen von Liebe. Denn Liebe sucht Gemeinschaft. Liebe dreht sich nicht um sich selbst, sondern Liebe möchte mit anderen eine Beziehung haben. Und damit diese Beziehung echt sein muss, muss auch der andere frei sein, lieben zu dürfen. Wenn das alles so wunderbar ist, warum kam es dann zum Krieg? Was hat diesen Satan denn im Himmel getrieben, diesen Krieg zu beginnen? Was war seine Agenda? Wir haben ja gesagt, das war eine Polemia, eine Auseinandersetzung von Gedanken und Ideen. Was war seine Ideologie? Jesaja 14 sagt uns, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Dort steht in der lateinischen Vulgata der Begriff Luzifer, Lichtträger. Und das ist genau, wo wir den Namen herbekommen. Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nation, derjenige, der vom Himmel herabgestürzt worden ist. Was ist passiert in seinem Denken? Es heißt hier, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, Achtung, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Was war seine Agenda? Was war seine Idee? Ich, hinauf, hinauf, hinauf. Das Wesen des Krebses ist Eigenständigkeit. Unkontrollierte Eigenständigkeit. Ich. Satanismus ist nicht, wenn Menschen in dunklen Gewändern als Gruftis durch den Friedhof gehen und irgendwelche Rituale durchführen. Die Idee des Satans ist sehr viel näher an unserem persönlichen Erleben. Ich. Interessanterweise beschreibt die Bibel nicht nur die grundlegende Idee des Satan, sie beschreibt auch die grundlegende Idee von Jesus. In Philipper 2 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus, der Michael aus dem großen Kampf im Himmel, auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Auf der einen Seite haben wir ein Geschöpf, das werden wollte wie Gott, auf der anderen Seite haben wir Gottes Sohn, der ein Geschöpf wurde, der Mensch wurde und der das Wesen der göttlichen Liebe unscheinbar, bescheiden, aber doch so leuchtend der Welt präsentierte. Jesus war die vollständige Offenbarung, wie Gott eigentlich wirklich ist. Er war sich nicht zu schade, mit den Jüngsten, mit den Ärmsten, mit den Krankesten direkten Kontakt zu haben. Und der Text geht weiter und sagt, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Nun, liebe Freunde, es gibt nur zwei Prinzipien in diesem Universum. Entweder wir erhöhen uns selbst auf Kosten von anderen oder wir erniedrigen uns selbst zugunsten von anderen. Diese beiden Prinzipien sind nicht miteinander vereinbar. Sie stehen im direkten Konflikt und alle Probleme dieser Welt, in unserem Umfeld und unserem persönlichen Leben hängen mit dem Konflikt dieser beiden Prinzipien zusammen. Selbsterhöhung oder Liebe zu anderen. Nun, wie kam denn der Satan darauf? Hatte Gott ihn als seinen Satan geschaffen? In Hesekiel sehen wir das Gegenteil. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich so zu ihm: So spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Im Eden, im Garten Gottes warst du, dann wird er beschrieben mit all seinen Edelsteinen. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet, als der Luzifer, als der Engel geschaffen worden war, war er, wie steht es hier, ein Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Perfekt. So, als hätte Gott es nicht besser machen können. Und übrigens, nebenbei gesagt, wenn Gott über den Luzifer und seinen Fall spricht, gibt er nicht einen trockenen Bericht. So war das damals. Tak, 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 tak. Gott singt ein Lied und macht damit deutlich, dass es für Gott selbst eine emotional tief berührende Sache gewesen ist, dass dieser Engel gegen ihn rebellierte. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Dieser Engel war nicht irgendeiner. Er war nicht Engel Nummer 452, wo man sagen könnte, naja Gott, hättest du nicht ein bisschen mehr promoten können, dann wäre das Problem nicht aufgetreten. Ein schützender, gesalbter Cherub war eine Position, das wissen wir aus dem irdischen Heiligtumsdienst, das würde jetzt zu lange gehen, das ausführlich zu erklären, aber wir wissen, dass schützende Cherubim direkt am Thron Gottes stehen. So hatte das Mose in der Stiftshütte, die es dort als Modell in der Expo auch zu sehen gibt, demonstriert. Dort waren zwei Engel aus Gold direkt am modellhaften Thron Gottes, um deutlich zu machen, das waren die schützenden Engel, die in der unmittelbaren Gegenwart Gottes gewesen sind. Diese beiden Engel waren symbolisch für die Engel, die direkt am Thron Gottes stehen. Und von diesem Luzifer heißt es, er war ein solcher schützender Cherub. Er war ganz direkt in der Nähe Gottes. Und es heißt von diesem Cherubim, dass sie auf diese Bundeslade schauen sollten im Heiligtum. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Die Idee ist, damals in der Stiftshütte im irdischen Heiligtum gab es diese Bundeslade als Symbol für den Thron Gottes und die Engel schauten auf diese Bundeslade und blickten mit ihren Augen hinein sozusagen und die Frage ist, was war dort in der Bundeslade als Fundament der Regierung des Thrones Gottes? Die Antwort ist, dort waren die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, dass er immer unter allen Umständen die Liebe ist. Was will uns der Text damit sagen? Luzifer war einer der schönsten, er war der schönste, der beste, der vollkommenste Engel und er hatte direkte Kenntnis von der Tatsache, dass Gott immer die Liebe ist und nur das Beste für ihn will und das ohne jegliche Ausnahme. Und doch heißt es, du warst vollkommen deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde, denn Sünde ist die Gesetzlosigkeit aus irgendeinem Grund. Fing dieser Engel an zu denken, vielleicht ist Gott nicht immer gut. Er vertraute nicht mehr diesem Gott, obwohl er keinen Anlass dazu hat. Und das ist das wahrscheinlich Traurigste und Dramatischste an der gesamten Geschichte, dass es für diesen Bruch des Gesetzes überhaupt keinen Anlass gab. Überhaupt gar keinen. Keinen einzigen Anlass. Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Als er anfing zu glauben, dass Gott nicht gesetzmäßig liebevoll ist, fing er an zu glauben, er müsse sein Leben in die eigene Hand nehmen. Und Sünde trennt von Gott. Denn wenn ich nicht mehr glaube, dass Gott für mich sorgen soll, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob Gott wirklich gut für mich sorgt. Und wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme, dann distanziere ich mich von der einzigen Quelle, die es gibt im Universum, die mir Leben gibt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, warum Sie leben? Wir werden noch in einem anderen Vortrag darüber sprechen, was die Bibel über das Leben und den Tod sagt. Aber denken Sie mal über die Frage nach, warum leben Sie? Die Bibel sagt uns, es gibt nur eine einzige Quelle des Lebens und das ist Gott. Und wer sich von Gott distanziert, der distanziert sich von der einzigen Quelle, die er hat, um zu leben. Deswegen sagt die Bibel, denn der Lohn, das heißt die Folge, die Konsequenz der Sünde, ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was hat das alles mit uns Menschen zu tun? Nun, der Mensch, so sagt uns die Bibel, ist geschaffen, Staub von der Erde und der Odem des Lebens wurde in seine Nase geblasen, weil Gott ihn erschuf. Wir haben nicht Leben aus uns selbst heraus, sondern Gott hat uns das Leben gegeben. So wurde der Mensch eine lebendige Seele mit einem Zweck und mit einem Ziel. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Der Mensch sollte das Wesen, den Charakter, ja das Gesetz Gottes repräsentieren. Dazu ist der Mensch geschaffen. All unsere körperlichen, emotionalen und sonstigen Dinge, die wir in unserem Leben haben, all das ist eigentlich darauf angelegt, dass wir mit dem Gesetz des Himmels, mit dem Gesetz Gottes, der ewigen Liebe, in Übereinstimmung sind. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen, gut zur Nahrung. Wenn man die ersten Seiten der Bibel liest, sieht man, dass Gott alles, was er tat, war gut und gut und gut und gut und sehr gut. Man bekommt die Idee, dass alles, was Gott tat, zur Zufriedenheit und zum Glück der Menschen gewesen ist. Die ersten Kapitel der Bibel sind sehr interessant, weil die ersten Kapitel der Bibel die Kapitel sind, wo Gott im Wesentlichen alleine handelt. Später kommen immer die Menschen dazwischen und machen dies und jenes falsch. Aber in den ersten Kapiteln, in den ersten beiden Kapiteln sieht man Gott am Wirken, ohne dass ein Mensch großartig dazwischen funkt. Und es ist nur gut, 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 sehr gut, perfekt. Und es sollte uns mit der Idee beeindrucken, dass wenn man Gott wirken lässt, macht er es wirklich gut. Und auch den Baum des Lebens mitten in den im Garten und den Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen. Und es heißt weiter in Sprüche, dass dieser Baum des Lebens auch mit Weisheit verbunden werden kann. Das werden wir gleich sehen, warum. Aber Gott hat die Liebe, die wir gesehen haben, auf dem Boden der Freiheit gepflanzt. Und er wollte, dass die Menschen ihn zurücklieben. Und deswegen musste er ihnen die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Du hast die Wahl. Willst du leben oder nicht? Heute sagen Christen oft, du kannst wählen, willst du mit Gott leben oder ohne Gott leben? Das ist ein völliger Unsinn. Die Bibel sagt, man kann gar nicht ohne Gott leben. Gott konnte den Menschen nur eine Wahl geben. Willst du leben? Dann sei mit mir. Oder willst du nicht leben? Ich kann dich nicht zwingen zu existieren. Und Gott hat es nicht so gemacht, dass er gesagt hat, 50% der Bäume sind verboten, 50% der Bäume sind erlaubt, 50-50. Nein, er hat es so einfach wie möglich gemacht, um zu zeigen, er möchte gern, dass es uns gut geht. Und dann, vielleicht kennen wir die Geschichte, heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben? Dieser Satan, der im Himmel Engel verführt und auf seine Seite zog, sah, dass der Mensch geschaffen war im Bilde Gottes, als Repräsentation des Gesetzes Gottes vor dem ganzen Universum und er wollte dieses Bild zerstören. Hier war der Graffiti-Verbrecher, der über dem Gemälde Gottes Graffiti sprühen wollte. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Die Frau antwortete, wir dürfen von der Frucht der Bäume im Garten essen, aber von der Frucht des Baumes und so weiter hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sagte, keineswegs werdet ihr sterben. Gott meint nicht, was er sagt, ihr braucht ihm nicht zu glauben. Nun, Interessant ist, dass Jesus später sagte, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an. Das heißt, als die Eva der Schlange ins Gesicht schaut, denkt die Schlange, ich meine, was macht ein Menschenmörder? Er denkt, ich bring dich um. Da schaut also die Schlange die Eva an und sagt, ich bring dich um und sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Was ist das für ein Freund, der sagt, keineswegs werdet ihr sterben und dabei denkt, ich bring dich um. So einem Freund sollte man ganz schnell die Freundschaft kündigen. So macht das der Satan auch in unserem Leben. Er bietet uns Dinge an, vor denen er sagt, dass sie gar nicht so schlimm sind. Und es wird schon alles werden. Ich mache dir keine Gedanken und denk dabei, dein Leben werde ich miserabel machen. Sondern Gott weiß, an dem Tag, der davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Genau derselbe Gedanke, den er im Himmel gehabt hat, bringt er jetzt quasi als Metastase auf die Erde. Der Krebs streut vom Himmel auf die Erde. Und dieser Krebs hat damit angefangen, dass der Engel nicht bereit war, das Gesetz Gottes richtig abzulesen, sich eigenständig weiterzuteilen und sich zu tarnen. Nicht wahr? Er kommt ja nicht als der Engel Luzifer daher, sondern er tarnt sich als ein Geschöpf Gottes im Garten Eden als Schlange. Und dann nahm das Drama seinen Lauf und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Das ist eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Sie starrt jetzt ganz hypnotisch auf diesen Baum und sieht, oh, der sieht so lecker aus und der wird gut schmecken und das sieht so schön aus. Und dann werde ich klug und weise, nicht wahr? Und hatte völlig vergessen, dass um sie herum tausende Bäume schön aussahen. Und tausende Bäume leckere Früchte hatten. Und der Baum des Lebens absolute Weisheit gegeben hätte. Ja, Gottes Unterweisung hätte sie weiser gemacht als alles andere. Sie suchte in der Sünde etwas, was Gott ihr längst gegeben hatte. Warum sündigen Menschen? Warum tun sie falsche Dinge? Sie suchen nach etwas, was Gott ihnen viel einfacher und ohne Schmerzen und ohne Sünde geben könnte. Der Satan verkauft nichts Neues. Er verkauft den Tod als Leben. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu Ihrem Hausarzt und da steht eine Notiz. Wir suchen Probanden für eine neue Studie. Wir suchen Menschen, die bereit sind, für 10.000 Euro sich die Lunge mit Teer voll machen zu lassen, bis sie dann an Lungenkrebs sterben. Was meinen Sie, wie viele Leute werden sich melden für 10.000 Euro? Leute bezahlen sogar dafür. Sie bezahlen ein Heidengeld, um ihre Lunge mit Teer voll machen zu lassen. Warum? Weil ein Poster ihnen zeigt, wenn du rauchst, bist du wie ein Cowboy, der durch die Wüste reitet. Du fühlst dich frei. Der Satan verkauft den Tod als Leben. So auch in unserem Leben. Diese Geschichte ist nicht einfach nur da, um zu sagen, was passierte vor 4.000 oder 6.000 Jahren. Die Geschichte ist dazu da, um zu zeigen, warum wir selbstständig Fehler machen, die uns später so sehr bereuen lassen. Alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Genau das war das Problem von der Eva gewesen. Das, was sie sah, was ihr Instinkt ihr sagte, dieser Stolz, der jetzt anfing, genau das sind die Dinge, die in unserem Leben das eigentliche Problem darstellen. Oder kennen Sie diese drei Dinge aus Ihrem Leben nicht? Das ist die Diagnose. Diagnosen sind vielleicht schmerzhaft, aber sie sind absolut notwendig. Wir alle brauchen eine Therapie gegen diese Diagnose. Was war das Problem? Die Liebe des Vaters ist nicht in ihm, wer die Welt lieb hat. Wer diese drei Dinge in seinem Denken hat, der hat vergessen, dass Gott ihn liebt. Eva stand vor dem Baum und sie hat vergessen, dass Gott sie so sehr liebt, dass alle anderen Bäume ihr all das hätten geben können, ohne Konsequenzen. Sie sah nur noch das, was verboten war und was angeblich ihr neues Glück gegeben hätte. Und so heißt es, sie gab davon noch ihrem Mann, der bei ihr war und der aß. Die Bibel sagt, Adam war nicht verführt, er hat die Schlange nicht gehört. Adam hat aus vollster Überzeugung gegessen, als Eva mit der Frucht zu ihm kommt und sagt, schau mal, ich habe gegessen, ich fühle mich schon viel besser. Ich habe das Gefühl, ich könnte gleich die nächste Daseinsform erreichen, nicht wahr? Und Adam wollte lieber mit Eva sterben, als Gott treu zu sein. Und so wurde das Gesetz gebrochen. Die Bibel sagt, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Das ist übrigens sehr interessant, das kann man in der Bibel so indirekt andeuten. Die Menschen waren ja nackt, so sagt es die Bibel, aber sie erkannten erst nach dem Sündenfall, dass sie nackt gewesen waren. Und man wundert sich, waren sie vorher blind. Aber die Bibel sagt, sie waren geschaffen im Bilde Gottes. Und die Bibel sagt, Gott trägt ein Lichtgewand. Er hüllt sich in Licht, wie in ein Gewand. Und so scheint es so zu sein, und ich bin davon überzeugt, dass Adam und Eva zwar keine natürliche Kleidung hatten, so wie wir sie jetzt tragen, aber dass sie eigentlich von einem Lichtkleid umgeben waren, wie es auch von den Engeln berichtet wird. Und dass in dem Moment, als sie sündigten, dieses Lichtkleid verschwand. Die Sünde hatte ihnen nichts gebracht, sondern viel genommen. Sünde trennt, und genau das hatten sie jetzt erlebt. Aber das ist nicht die Geschichte von Adam und Eva. Ganz ehrlich, das ist unsere aller Geschichte, oder? Haben wir nicht alle schon vor der Sünde gestanden und gedacht, ich weiß, es ist verkehrt, ich weiß, ich sollte es nicht tun, ich weiß, das wird mir schaden, aber ich möchte unbedingt, oder? Schon mal erlebt? Schon mal so gedacht? Hin und her überlegt, soll ich nicht? Warum hat Gott das verboten? Warum soll das schlecht sein? Warum ist das? Ich möchte gern. Hinterher ist die Reue groß. Adam und Eva waren verzweifelt. Sie hörten die Stimme des Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ich meine, was für eine kuriose Idee. Da kommt der Schöpfer des Universums und sie denken, dass wenn sie sich hinter einem Baum verstecken, dass er sie nicht sieht. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach. Und ich glaube, lieber Freund, liebe Freundin, dass das eine Frage ist, die Gott jedem einzelnen Menschen stellt. Eine simple Frage, die er heute Abend dir stellt. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du in deinem Leben, in deiner Beziehung mit Gott? Hinter welchem Baum, hinter welchem Busch versteckst du dich? Und sie antwortete nicht, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich, interessanterweise, ich bin nackt. Sie hatten sich zwar Feigenblätter gemacht, aber als sie Gottes Stimme hörten, als sie konfrontiert waren mit dem Wort Gottes, fühlten sie sich immer noch nackt. Man kann sich vor anderen Menschen verstecken, man kann so tun, als wäre nichts. Wir sind Meister darin, Masken aufzusetzen und so tun, als ob unser Leben ganz toll wäre und wir glücklich sind und wir im Leben vorankommen. Aber wenn das Wort Gottes in unser Herz dringt, wenn wir mit Gott konfrontiert werden, wenn Jesus zu uns spricht, dann merken wir, wie armselig wir sind und wie wenig wir eigentlich haben. Wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Und was jetzt kommt, finde ich so genial. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Da sprach Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ich habe den Vers lange nicht verstanden. Bis mir aufgegangen ist, da ist ein Baum und hinter dem Baum steht Adam, der sein Lichtkleid verloren hat, nicht wahr? Und hier steht Gott, der Schöpfer des Universums, der durch den Baum hindurch gucken könnte, der auch einfach nur neben den Baum treten müsste und sagt, aha, was hast du denn gemacht, nicht wahr? Der steht einfach da und lässt Adam reden. Und behandelt ihn so, als ob er das Gewand noch hätte. Und sagt zu ihm, ja, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Du hast doch das Gewand, nicht wahr? Hat dir jemand gesagt, dass du unter dem Gewand nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Hast du das wirklich gemacht? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du das gemacht hast. Schaut, liebe Freunde, Gott kommt nicht und sagt, ich hab's dir doch gleich gesagt. Ja, so würden wir das machen, oder? Wie konntest du nur? Er behandelt den Adam so, als hätte der gar nicht gesündigt. Wie oft behandeln wir Menschen schlechter, als sie es verdient haben? Gott behandelt den Adam so, als hätte er nicht gesündigt, obwohl er es schon weiß. Hast du etwa von dem Baum gegessen? Und jetzt hatte Adam die große Gelegenheit. Er hätte sagen können, ja, es tut mir leid. Und als er diese große Gelegenheit hat zu sagen, es tut mir leid, sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Sie ist schuld, du bist schuld, ich nicht. Und was hier deutlich wurde, ist etwas sehr, sehr Dramatisches, liebe Freunde. Wie viele Sünden hatte Adam begangen? Wie viel? Eine. Und wir würden mal sagen, diese Sünde war im Vergleich zu vielen anderen Sünden, die es heute in der Welt gibt, eher klein, oder? Er hat in einen Apfel gebissen. Ja. Aber eine Sünde hat ihn so von Gott getrennt, dass er aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage war zu sagen, es tut mir leid. Er konnte nicht sagen, ah, ja stimmt, tut mir leid, bitte, 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 vergib mir. Diese eine Sünde hatte sein Denken so sehr korrumpiert, hatte den Krebs in seiner geistlichen Krebszelle so ausgelöst, dass er jetzt andere attackierte, statt sich zu entschuldigen. Wer sündigt, hat aus eigener Kraft keine Chance, zurückzukommen. Jesus sagte, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und so sagte Jesus, der dort im Garten war, ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Jesus merkt, dass wenn er auf Adam wartet, wenn er auf den Menschen wartet, dass der Mensch sich entschuldigt, dass der Mensch sagt, oh, es tut mir leid, dann kann er für alle Ewigkeit warten. Jesus sagt, ich werde etwas tun. Ich werde diesen großen Kampf erneut in dem Menschen entfachen. Ich werde ihn aus den Fängen des Satans entreißen, wenn der Mensch mich lässt. Und als Symbol dafür heißt es hier, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. An welchem Baum wachsen Fellkleider? Zum ersten Mal in der Geschichte des Universums musste ein Lebewesen sterben. Heute schlachten wir Tiere, als wäre das das Normalste auf der Welt. Für Adam und Eva brach eine Welt zusammen. Ein Lebewesen musste sterben, damit sie wieder richtige Kleider haben. Als Symbol dafür, dass tatsächlich Gott recht gehabt hatte, die Sünde würde den Tod bedeuten. Und wenn sie weiterleben würden, wenn sie irgendwann ewiges Leben haben würden, dann nur deswegen, weil jemand anderes für sie sterben würde. Dieses erste Lamm illustrierte die Wahrheit von Golgatha. Gott wollte dem Menschen zeigen, ich bin bereit, etwas für dich zu tun, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber jahrhundertelang haben die Menschen das gar nicht richtig begriffen. Kennst du das, dass du irgendwas ganz Tiefes, Emotionales spürst und keiner versteht dich so richtig? Manchmal hat man so einen wirklich besten Freund, mit dem man das mal bespricht. Und so ging es Gott. Er hatte einen sehr guten Freund, sein Name war Abraham, und dem wollte er mal sein Herz ausschütten. Und die Geschichte liest sich so. Es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria. Bei den Worten, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Was wird wohl der Abraham gedacht haben? Ist das nicht eine Formulierung, die emotional den Abraham so richtig an seinen Sohn erinnert? Gott hätte auch sagen können, nimm den Isaak. Aber er sagt, nein, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Okay, Gott, was soll ich tun? Und bringe ihn dort zum, was? Zum Brandopfer da. Auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Ich weiß nicht genau, ob Sie wissen, was ein Brandopfer ist. Ein Brandopfer ist ein Tier, das wird getötet, dann wird ihm die Haut abgezogen, dann wird es in Stücke geschnitten und dann wird es zu Asche verbrannt.
Und hier sagt der Gott des Himmels: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn als Brandopfer. Eine der unfassbarsten Stellen der Bibel ist der nächste Vers. Da stand Abraham am Morgen früh auf. Hat nicht mal ein bisschen gewartet. Er stand früh auf. Er sattelte seinen Esel. Er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte, mit einer Qual im Herzen, die man sich kaum vorstellen kann. Meinen eigenen Sohn opfern? Meinen Sohn, der mir so viel bedeutet, zu Asche verbrennen lassen? Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. 3 Tage lang wird er gebetet haben: Herr, zeig mir, was das bedeuten soll. Herr, vielleicht ist das nur eine Prüfung. Sag, dass es wieder vorbei ist. Herr, was soll ich tun? Ist es überhaupt deine Stimme? Herr, er hat gerungen. Aber 3 Tage lang geht er weiter und weiß nicht, was will Gott von ihm. Er kennt doch Gott. Gott ist doch gegen die Menschenopfer. Er lebt in Kanaan und soll doch ein Beispiel geben gegen die Menschenopfer. Seinen eigenen Sohn opfern? Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Ein alter Mann und sein Sohn. Und der Sohn trägt das Holz auf seinem Rücken sozusagen. Er trägt das Holz und weiß noch nicht einmal, wo er dahin geht. Und der Vater geht neben ihm und weiß bei jedem Schritt: Lange werden wir uns nicht mehr haben. Da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Im Kapitel, in 1. Mose 22, springt das immer hin und her. Mein Vater, mein Sohn, mein Vater, mein Sohn, mein Vater, mein Sohn. Als ob man es gar nicht merken würde, dass die Vater und Sohn sind. Um zu betonen, hier sind Vater und Sohn unterwegs auf einer Mission, die alles menschliche Denken und Fühlen sprengt. Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Ich glaube, niemand kann sich wirklich vorstellen, was Abraham in diesem Moment gefühlt hat, wie es ihm das Herz zerrissen hat, als sein Sohn ihn fragt: Ja, wen sollen wir denn opfern? Wir haben Feuer, wir haben Holz, haben wir das Lamm vergessen? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Achtung, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Man hat den Eindruck, dass jetzt in den letzten Versen das wie in einer Zeitlupe erzählt wird. Der Altar wird gebaut und Abraham wird sich sehr viel Zeit gelassen haben. Er nimmt das Holz und Stück für Stück tut er es auf den Altar. Dann bindet er den Isaac, der sich vermutlich, so scheint es auf jeden Fall zu sein, sich sogar freiwillig binden lässt und legt ihn auf den Altar. Dann sucht er nach dem Messer und förmlich in Zeitlupe, weil er hofft, dann, was soll, ist das wirklich dein Wille, nicht wahr? Nimmt das Messer. Schaut seinem Sohn in die Augen, schluckt noch einmal, hebt seinen Arm langsam und im Hebräerbrief steht, in Gedanken hatte er bereits das Messer fallen lassen. Und just in diesem Moment rief ihm ein Engel des Herrn vom Himmel herzu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Was war los? Was war passiert? Warum sollte Abraham das tun? In 1. Mose 22, Vers 13 heißt es: Da hob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein
Witter. Jetzt sah er den Witter, ein Ersatz für den Menschen. Und er nahm Isaak vom Altar, opferte dann den Witter. Aber was hatte Abraham gesagt? Der Herr würde sich ein Lamm ersehen. Da war aber kein Lamm im Busch, da war ein Witter im Busch. Und als Abraham darüber nachdachte, was er gerade erlebt hatte, 3 Tage lang, da dämmerte es ihm wie ein Morgenaufgang. Gott wird ein Lamm opfern. Und er hat mir gerade gezeigt, mein bester Freund, wie es ihm dabei gehen wird. Seht ihr, liebe Freunde, Abraham sollte ja niemals den Isaak opfern. Gott ist ganz gegen Menschenopfer. Aber Gott wusste, was er selbst dabei empfindet, dass er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, geben würde. Er wusste, wie es ihm das Herz zerreißt und kein Mensch schien es zu interessieren. Und er wollte sich dem Abraham offenbaren und schau mal, Abraham, so geht es mir. Es ist ein Kampf für mich. Aber ich hab euch so lieb, dass ich bereit bin, es zu tun. Er führte Abraham bis zum Abgrund, der kilometerweise nach unten ging und sagte, schau mal, Abraham, was wäre, wenn du jetzt springen musst? Aber spring nicht. Ich zeig dir nur, wie tief der Abgrund ist, damit du weißt, was ich für euch tue, wenn ich selbst springen werde. Kein Mensch hat jemals völlig begriffen, was Gott bereit war, für dich und für mich zu tun. Als Abraham das begriff, sagt er, Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, Zukunft. Er sagte nicht, oh, der Herr hat für uns gesorgt, hat einen Witter gebracht. Nein, nein, nein. Er wusste, der Herr wird dafür sorgen. All das, was ich erlebt habe, ist nur ein Gleichnis, ein Beispiel für das, was Gott für uns tun wird. Sodass man den Berg noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Jesus selbst hat das bestätigt, als er sagte, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Als Jesus auf die Welt kam und ganz bescheiden in einer Menschengruppe stand und nicht sich meldete und sagte, ich bin es, folgt mir nach. Da rief Johannes der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus kam auf diese Welt, um den Satan zu besiegen, um den Krebs der Seele zu heilen. Und das kostete immens viel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er ist so konstant die Liebe, so ohne Abweichung, dass er bereit ist, in den tiefsten Abgrund für uns zu springen, nur damit wir merken, dass er wirklich da ist und dass er sich wirklich um uns kümmert und dass trotz aller Sünde, die wir getan haben, er uns immer noch so sehr liebt, dass er alles bereit ist zu tun, um uns zu retten. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der den glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Er, und man hört hier dieses Bild von, die Geschichte von 1. Mose 22, von Abraham und Isaak. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Lieber Freund, liebe Freundin, für deine Seele ist ein Opfer gebracht worden, das du nicht einmal im Ansatz begreifen kannst, um dich frei zu machen und all das, was du verkehrt getan hast, zu bezahlen und aus deinem Leben zu entfernen. Vielleicht stellst du dir die Frage, ja, warum starb dann Jesus für mich? Viele Christen wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, aber sie fragen sich vielleicht nicht die Frage, warum starb er persönlich für mich und für dich? Er beantwortet die Frage darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe. Lieber Freund, liebe Freundin, es gibt etwas, das kannst du nicht verhindern. Du kannst dich gegen Gott entscheiden, du kannst sein Wort ignorieren, du kannst dich weigern zu beten, du kannst aus einer Kirche hinauslaufen, aber du kannst nicht verhindern, dass er dich liebt. Er wird es immer tun. Selbst als der Luzifer aus dem Himmel fiel und herausgeworfen wurde, da hat Gott ihn zwar entfernt, aber er hat nicht aufgehört, ihn zu lieben. Wenn Gott an den Luzifer denkt, singt er noch heute ein Lied und sagt, oh, Du Siegel der Vollendung, du Vollkommenheit der Weisheit, wie warst du doch so schön?
Du kannst nicht verhindern, dass Gott dich liebt. Denn er liebt alle und er liebt ohne Ausnahme. Seine Liebe ist so gesetzmäßig, du kannst nur entscheiden, ob du sie annimmst oder sie ablehnst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder.
Vielleicht denkst du, ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich kenne die Bibel nicht gut genug, ich habe schlechte Werke getan.
Spielt keine Rolle. Egal wer du bist, egal was du getan hast, egal wie oft du es getan hast, egal wie abgründig es ist. Jesus liebt dich so sehr, dass wenn du ihm glaubst und du persönlich dein Leben ihm übergibst, dass er dich retten kann, retten will und retten wird. Dass du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast.
Einer, der war ganz gegen das Christentum, der schnaubte Mord und Drohung gegen die Jünger des Herrn. Sein Name ist Saulus, wir kennen wahrscheinlich seine Geschichte. Und er war auf dem Weg, um Christen zu verfolgen. Er wollte sie ausrotten und dann erschien ihm Jesus. Nicht im Donner, nicht mit Wolken und Hagel, sondern in einem Licht vom Himmel. Plötzlich. Und er stellt ihm die Frage, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus stellt dir heute die Frage, warum bist du gegen Gott? Warum bist du gegen Jesus? Was hat er dir Böses getan? Dass in deinem Leben viel Schlimmes passiert ist, steht außer Frage. Aber kannst du nicht sehen, dass all das passiert ist wegen Satan? Kannst du nicht sehen, dass all das passiert ist wegen diesem Prinzip des Egoismus und des Stolzes in dir und in anderen? Kannst du nicht sehen, dass über all dem hässlichen Graffiti in dieser Welt und in deinem Leben darunter deutlich die Handschrift eines Künstlers zu sehen ist, der nur das Beste für dich will? Warum verfolgst du mich? Paulus fragte ihn, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Lieber Freund, liebe Freundin, kämpfe nicht weiter gegen den Heiligen Geist, der an dir wirkt. Kämpfe nicht weiter gegen Jesus, der dir die Wahrheit zeigen möchte. Paulus wurde berufen, zu einem Missionar für Jesus zu werden. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen. Und damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Und von der Herrschaft des Satans zu Gott. Dieser große Kampf tobt in unserem Herzen und er tobt auf dieser Welt. Und die große Frage ist, auf wessen Seite wir stehen. Auf der Seite Satans oder auf der Seite Jesu. Paulus konnte sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, er hatte erlebt. Gottes Wort ist eine Kraft, das Evangelium rettet. Der Apostel Paulus schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. In ihm war das Licht und das Licht war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis. Ich glaube, heute Abend möchte Jesus in dein Herz hineinleuchten. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Eine letzte Geschichte. Jesus lehrte gerade im Tempel. Und er predigte und die Menschen waren ganz interessiert und plötzlich kamen die Pharisäer angerannt und sagten, ha, wir haben einen Fall, wir sind gespannt, was du jetzt sagen hast. Und sie brachten diese leicht bekleidete und offensichtlich ungewaschene Frau direkt in die Nähe zu Jesus, warfen sie auf den Boden und sagten, ha, schau sie dir an. Dann brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und zwar auf der Tat. Und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen wollen, aber schön war das für sie wahrscheinlich nicht. Sie hat die Ehe gebrochen in der Hoffnung, dass niemand sie sieht. Sie wusste, es war verkehrt, aber sie wollte es vermeiden. Sie wollte nicht gesehen werden. Und plötzlich, während des Ehebruchs, stürmen Männer den Raum, reißen sie aus dem Bett. Sie hat keine Zeit, sich anzuziehen. Sie hat keine Zeit, sich fertig zu machen. Sie hat keine Zeit, irgendwie noch ihren letzten Willen aufzuschreiben, denn sie weiß, höchstwahrscheinlich wird sie an diesem Tag jetzt noch gesteinigt werden und sie wird mitten durch die Gassen getragen. Die Leute, die sie kennen, merken, was ist denn mit der los? Und schnell wird es deutlich, sie ist mitten beim Ehebruch ertappt worden und sie wird direkt vor die Füße Jesu geworfen. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Diese Frau wusste, sie wurde von den Pharisäern ertappt. Die Pharisäer waren heilig. Die waren so heilig, die kannten jedes Gesetz auswendig, vorwärts, rückwärts, auf Hebräisch. Sie hat keine Chance. Sie wusste, sie ist sündig. Sie wusste, sie hat verloren. Sie wusste, sie hat etwas Falsches getan, aber sie konnte nicht zurück. Oh, wie wünschte sich, dass sie jetzt vielleicht noch einmal diesen Tag erleben konnte, dass sie einmal in dem Moment, als sie sich fragte, soll ich die Ehe brechen oder nicht, soll ich es tun oder nicht, als dieses Verlangen da war, aber sie wusste, es ist nicht richtig. Wie sehr wünschte sie sich jetzt, dass sie sich anders entschieden hatte, aber sie konnte nicht mehr zurück, es war getan. Jetzt lag sie dort vor Jesus. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtet er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Vermutlich hat in dem Moment die Frau zusammengezuckt, denn er sprach ja zu Pharisäern, die behaupteten, sündlos zu sein. Nicht wahr? Das war meine letzte Stunde. Aber während Jesus das sagt, bückt er sich und schreibt auf die Erde. Denn hier war ein Lehrer, der nicht nur wusste, diese Frau hat gesündigt, er wusste, jeder andere Anwesende ist ein Sünder. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt. Sie sahen im Sand, in den er schrieb, ihre eigenen falschen Gedanken, ihre lüsternen Gedanken. All das, was sie der anderen Frau ankreideten, hatten sie im Herzen längst schon selbst getan. Und Jesus offenbarte es für sie alle. Er stellte die Frage, ihr wollt also, dass Sünden von anderen offenbar werden? Da seid ihr bei mir beim Richtigen, ich werde eure Sünden offenbaren. An diesem Tag wurden die Sünden von vielen Menschen offenbar. Von einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war und von Männern, deren Gedanken völlig unrein waren. Beide Gruppen standen vor Jesus. Doch nur ein Mensch hat davon profitiert. Denn diese Pharisäer gingen einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand, alle anderen sind gegangen. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du mit deiner eigenen Sünde konfrontiert bist vor Jesus, bitte geh nicht weg. Bitte geh nicht weg. Halte es aus, dass Jesus dich kennt, wie du bist. Es gibt Dinge in deinem Leben, von denen niemand weiß, weder deine Eltern, noch deine Kinder, noch dein Ehepartner, aber Jesus weiß es. Halte es aus. Bleib bei ihm. Geh nicht weg. Da richtete Jesus sich auf. Und er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Keine Steine, kein Tod. Jesus hat die Gebote nicht aufgehoben. Was Jesus ihr hier sagte, ist, du bist zwar eigentlich des Todes, aber du kannst gehen. Denn ich werde für dich sterben. Ich werde mich für dich steinigen lassen. Ich bin gekommen, damit du frei sein kannst. Vertrau mir. Ich habe das für dich bezahlt. Du kannst gehen. Geh und sündige nicht mehr durch meine Kraft. Nun redete Jesus im nächsten Vers wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Lieber Freund, liebe Freundin, hat Jesus heute sein Licht in dein Herz scheinen lassen? Vielleicht erkennst du durch dieses Licht erst einmal wirklich, wie dunkel es in deinem Herzen ist. Wie viel Dreck und Schmutz und Unrat da ist. Aber bleib bei Jesus. Er vertreibt die Finsternis. Er reinigt von aller Bosheit. Und er schenkt dir ein neues Herz. Die Bibel sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, nicht von mancher, nicht von der meisten, sondern von aller Ungerechtigkeit. Gibt es etwas in deinem Leben, was du mit dir mitschleppst? Dinge, die du noch niemandem bekannt hast. Du musst sie keinem Menschen beichten, weder einem Pastor, noch einem Guru, noch einem Priester. Du kannst direkt zu Jesus kommen. Schlafe heute Abend nicht ein, bevor du mit Jesus gesprochen hast und ihm gesagt hast, Herr, ich weiß, diese Sache in meinem Leben ist nicht in Ordnung. Ich bitte dich um Vergebung. Ich weiß, mein Leben habe ich dir vielleicht noch nie gegeben, aber ich möchte dir mein Leben geben und dich bitten, dass du mich neu machst. Lass dein Licht in mein Herz hinein. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Wenn wir beim Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, der gestorben ist, um uns von allem geistlichen Seelenkrebs zu heilen, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Lieber Freund, liebe Freundin, wie steht es mit deinem Herzen heute? Da ist jemand, der kann deine Seele retten. Er hat dich geschaffen in seinem Bild. Er hat nur das Beste für dich im Sinn. Und ja, viel Leid ist in deinem Leben gewesen und viel Sünde aufgrund deiner eigenen Fehlentscheidung und der Fehlentscheidung auch von anderen, deren Konsequenzen du mitzutragen hast. Aber trotz all dem Graffiti über dem Bild gibt es genügend Beweise, dass der Meister noch da ist. Und er kann dein Bild wiederherstellen. Und er will es tun. Willst du heute dein Leben Jesus geben? Während wir das Musikstück hören, möchte ich dir diese Frage stellen. Möchtest du Gottes Geschenk des Lebens, des neuen Herzens von Herzen annehmen? Liebe Freunde, Gott hat sie unglaublich lieb. Gott hat sie so sehr lieb, kein Mensch hat sie jemals so lieb gehabt, wie Gott sie lieb hat. Und all das, was ich heute so lange gesagt habe, hat Jesus in einem sehr einfachen Satz gesagt. Nimm das Wasser des Lebens. Trink von dem, was ich dir geben kann. Und wenn du dein Leben noch niemals Jesus gegeben hast, warte nicht einen weiteren Tag. Wenn es dir heute klar ist, dass Jesus dir helfen kann, dann komm noch heute zu ihm. Wenn wir jetzt mit einem Gebet abschließen, dann werde ich in dem Gebet einen kurzen Moment der Stille lassen, wo jeder von uns vielleicht ganz persönlich vor Gott treten kann und vielleicht die Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, Gott bekennen kann. Vielleicht, dass wir unser Leben Jesus erneut weihen oder zum allerersten Mal ihn bitten, unser neues Herz zu schenken. Und dann werde ich das Gebet dann entsprechend abschließen. Ich lade uns ein, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, menschliche Worte versagen regelmäßig, wenn wir versuchen, irgendwie die Tiefe und die Höhe, die Breite deiner Liebe zu beschreiben. Und immer wenn wir irgendwie denken, wir haben jetzt eine ganze Menge verstanden, dann sehen wir dahinter einen unendlichen Ozean von noch viel tieferer Liebe. Und Herr, wir möchten dich wirklich um Vergebung beten, dass wir so oft deine Liebe nicht wirklich in unserem Denken haben, dass wir dir Vorhaltung machen, wo es doch unsere eigene Dummheit war, unsere Schwäche, dass wir uns haben verführen lassen, dass wir vielleicht auch durch die Dummheit anderer leiden müssen, weil der Satan in dieser Welt so viel kaputt gemacht hat. Aber wir danken dir, lieber Vater, dass du bereit gewesen bist, ein Opfer zu bringen, das wir bis in eine Ewigkeit kaum richtig verstehen werden. Und wir verstehen, dass wir nicht dich dazu überzeugen müssen, uns zu lieben. Dass wir dich nicht irgendwie beknien müssen, sondern dass du an unsere Herzenstür klopfst. Dass du uns überreden musst, endlich zu verstehen, dass du uns gern hast. Wir möchten jetzt in der Stille, weil der Heilige Geist zu unserem Herzen gesprochen hat, uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, dir das zu bekennen, was uns von dir getrennt hat, und dir danken, dass wir wissen dürfen, dass du uns gerne hörst und gerne vergibst. Herr, wir möchten dir Danke sagen, dass wir wissen dürfen, dass es keine Sünde gibt, die für dich zu schwer oder zu groß ist. Und dass es weitaus mehr Gnade als Sünde gibt, dass wir unsere Kleider weiß machen können in dem Blut des Lammes, das für uns vergossen ist. Danke, dass Jesus unser Retter ist, der gekommen ist, um uns Sünde zu vergeben, um unseren Lebenskurs zu ändern. Und er bereit war, alle unsere Sünden auf sich zu nehmen. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir an diese Erlösung glauben, von ganzem Herzen, dass wir nicht verloren gehen können, sondern ewiges Leben haben. Hab Dank dafür von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen.